Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Vilasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Das Krishna-Bewusstsein und unsere Bewegung stützt sich auf eine jahrtausendalte spirituelle Tradition, die sogenannte vedische Tradition, die vor längerer Zeit über den damals zivilisierten Teil der Erde verbreitet war, heute jedoch in Indien ansässig ist. Diese Tradition geht davon aus, dass der Mensch im Kosmos ein Wesen ist, was zwei Seiten hat. Zunächst einmal die ewige spirituelle Seele, die ein Teil Gottes ist, und dann der physische Körper, der eine Leihgabe der materiellen Natur ist. Für die kurze Zeit, die uns für das Leben in diesem physischen Körper gegeben ist, ist es unser Ziel und unsere Aufgabe, den Pfad der Selbstverwirklichung zu beschreiten. Und darüber möchte ich heute sprechen. Nur sehe ich, dass noch vielleicht ein Gast noch nicht ganz zufrieden ist. Brauchst du vielleicht einen Raum, wo du ihn speisen kannst? Ja, wir haben einen Raum dort. Vielleicht kann sich einer von Bhakti Devi, ich sehe dich gerade, dass ihr die Gäste versorgt mit den Kindern, dass sie spielen können und sich wohlfühlen können und vor allen Dingen und dich schreien können in einer Entfernung. Nun, weil wir von unserer essentiellen Natur eine ewige spirituelle Seele sind, nur für kurze Zeit in einem physischen Dasein, in einem physischen Körper, ist es von allergrößter Wichtigkeit, dass wir einen spirituellen Pfad finden und ihn beschreiten, ein Pfad, der uns ermöglicht, uns als ewige Seele zu verwirklichen. Wenn es uns nicht gelingt, einen solchen Pfad einzuschlagen und wir lediglich Diener unserer körperlichen Bedürfnisse bleiben, haben wir unser Leben in einer nichtigen Verstrickung umsonst gelebt. Ich bin mal ganz vedisch heute. Die Hitopadeisch zieht daraus eine Schlussfolgerung. Es heißt, ein weiser Mensch absorbiert sich oder vertieft sich ganz in die Ansammlung von Wissen, in dem Verständnis, dass er ewig ist und unsterblich. Zur gleichen Zeit vollführt er jedoch seine spirituellen Pflichten, weil er, indem er daran denkt, dass der Tod bereit ist, ihn in jedem Augenblick beim Haarschopf zu fassen und wegzuziehen. Ihr seht also, dass ein duales Verständnis. Wir sind auf der einen Seite eine ewige spirituelle Seele und deswegen sammelt der Weise spirituelles Wissen an, Wissen um die Selbstverwirklichung. Auf der anderen Seite jedoch weiß ein solch weiser Mensch, dass ihm nur kurze Zeit gegeben ist, da er sich in einem Körper befindet, der äußerst sterblich ist. Um diesen einfachen Gedankengang in der Konsequenz zu illustrieren, werden viele Lehrbeispiele gegeben, Und eines möchte ich euch heute erzählen, in Form einer leicht zu verdaubaren Geschichte, die uns diesen Punkt sehr nahe bringt. Es gab einmal einen Köhler in einem Wald. Köhler verdienen ihr Geld in Indien, indem sie Bäume verbrennen und daraus Kohle gewinnen. Eines Tages begab es sich, dass der König des Landes, der auf der Jagd war, sich in dem Wald verlief und abends hungrig und durstig und auch ermüdet an die Hütte des Köhlers gelangte. Er klopfte an und der arme Mann machte ihm auf, ohne von seiner Identität zu wissen. Als er gefragt wurde, gab er seinem herrschaftlichen Gast ein reichliches Mahl und bot ihm dann sein Bett zum Schlafen an. Morgens wachte der König frisch ausgeruht und gut beköstigt auf, dachte, die Welt ist in Ordnung, und ging zum Köhler und sagte: Danke, ich werde dir heute eine große Überraschung bereiten. Ich bin der König des Landes und aus Dankbarkeit für deine selbstlose Opfergabe und Gastfreundschaft möchte ich dir einen ganzen Wald schenken aus Sandelholzbäumen. Diejenigen, die von Indien sind, denen geht ein Licht auf. Ein einzelner Sandelholzbaum reicht aus, um die materielle Grundlage des Köhlers für ein ganzes Leben zu bestreiten. Aus dem Sandelholzbaum kann man nämlich wertvolles Sandelholzöl gewinnen oder auch medizinische Essenzen, die in verschiedenen Medizinen eingesetzt werden kann. Ein Sandelholzbaum ist so wertvoll, das Möbilar, was aus seinem Holz geschnitzt ist, von einem lebenslangen angenehmen Duft durchzogen wird und deswegen von unschätzbaren Werte ist. Bitte, sagte der König, nutze ihn gut. So nach einem Jahr kehrte der König zum Köhler zurück und erwartete anstelle seiner armen Behausung einen reichen Palast zu sehen. Doch als er ankam, sah, dass die Hütte noch armseliger und zerfallener aussah als bei seinem Besuch. Er fragte sich, wie ist es möglich? Da machte der Köhler die Tür auf und sagte: Schön, dass du da bist, du kommst gerade zur richtigen Zeit. Bitte gib mir einen neuen Wald, denn gerade gestern habe ich den letzten Sandelholzbaum zu Kohle verarbeitet. Und strahlte. Daraufhin sagte ihm der König: Selbst wenn ich dir Gold, Silber und Diamanten gebe, würdest du vielleicht versuchen, sie ins Feuer zu stecken und zu Kohle zu verarbeiten. Du weißt nicht den Wert der Dinge und kannst sie deswegen nicht nutzen. Diese Geschichte, über die ihr alle gelacht habt, ist eine Analogie über euch selber. Wir alle sind in dieser Analogie der Köhler. Der König, der ein wertvolles Geschenk macht, wird verglichen mit Gott. Und der Wald aus Sandelholzbäumen, das ist das menschliche Leben, was wir haben. Die meisten Menschen verbrennen dieses menschliche Leben oder diesen Wald im Feuer der Sinnenbefriedigung. Das heißt, sie wollen gut essen, sie wollen gut schlafen und vor allen Dingen die heilige Kuh der sexuellen Befriedigung einfangen und bei sich zu Hause anbinden. Und gehen somit ein Leben der Sinnbefriedigung nach. Sie vergeuden die menschliche Lebensform, indem sie das tun, was in allen anderen Lebensformen, den Tieren, den Insekten, den Fischen, den Vögeln gemacht wird. Essen, Schlafen, Verteidigen und Sexualität. Das ist also der Gebrauch des Köhlers. Köhlerbewusstsein. Oder Materialismusbewusstsein. Während dem gegenübergesetzt wird ein spirituelles Bewusstsein, was von der Ewigkeit oder der eigentlichen Identität der ewigen spirituellen Seele weiß und somit das menschliche Leben benutzt zur Selbstverwirklichung, nicht zur Sinnbefriedigung oder zum materialistischen Leben. Möchte ich gerne ein bisschen darüber sprechen, wieso Selbstverwirklichung oder wie der Weg der Selbstverwirklichung eingeschlagen werden kann, und möchte euch dann ganz konkrete Hinweise geben aus dem Garten der vedischen Schriften. Ich hoffe, dass es mir gelingt, euch ein paar wunderschöne Blumen rüberzureichen über meinen Zaun, die ihr dann unter Umständen in eurem eigenen Garten anpflanzt, dem Garten eurer eigenen Selbstverwirklichung. Es heißt, ein Mensch in dem menschlichen Leben, der den wirklichen Nutzen des menschlichen Lebens verstehen möchte, sollte sich voranbewegen wie der Löwe. Wie bewegt sich ein Löwe voran? Ganz einfach. Er geht einige Schritte voraus und blickt dann nach hinten, um zu sehen, ob alles gut war, wie er gegangen war, und vor allen Dingen, ob das Terrain sicher ist. Was bedeutet das für uns? Wie können wir uns wie ein Löwe voran bewegen? Hubi, das ist die Frage, die wir diskutieren wollen. Der Weg des Löwens. Es heißt in der vedischen Zivilisation, dass ein intelligenter oder besonderer Mensch in die Zukunft hineingeht. Bitte macht einmal mit mir eine hypothetische Zukunftsreise. Wie wird euer Leben, sagen wir einmal, in 5 Jahren von jetzt aussehen, wenn ihr so mal weitermacht? Einige von euch werden dicker sein, weil sie die fette, reichhaltige vegetarische Kost vielleicht dann angenommen haben. Andere von euch, die jetzt niemals ans Heiraten denken, werden dann vielleicht intensiv von dem Gedanken heimgesucht werden, sich ein Häuschen mit Garten und einer Frau drin anzuschaffen. Sie werden vielleicht im Wehrdienst gewesen sein in der Zeit. Gut. Wie wird es in 10 Jahren von jetzt aussehen? Well, zunächst einmal die Umgebung, die uns in der wir leben, wird bestimmt durch den Missbrauch der modernen Technik noch mehr zerpflückt und zerfranst sein als jetzt schon. Das Wirtschaftswunder wird noch mehr abgeflaut sein, als es jetzt schon ist. Die Moral der Gesellschaft, die uns umgibt, wird vermutlich noch mehr geschwächt sein von der Gewalttätigkeit und der Neigung zu betrügen und zu stehlen. Wie wird es in 20 Jahren von jetzt aussehen und wie in 30 Jahren? Jeder sollte einmal für sich diese Reise in die Zukunft machen. Der Grund, weshalb das so gut ist, ist, dass man von der Zukunft, der hypothetischen Zukunft, zurückschauen kann und sich fragt, lebe ich eigentlich so, wie ich am liebsten in meiner Zukunft sein möchte? Versteht ihr? Wir alle haben Wünsche und Ziele in unserem Leben, die wir angehen. Vielleicht möchten einige hier im Raum reich werden, oder andere möchten in diesem Raum selbstverwirklicht werden. Andere in diesem Raum möchten vielleicht eine bedeutungsvolle Beziehung mit Menschen pflegen in der Zukunft und fangen schon jetzt an, sich dafür zu qualifizieren, etc. Wenn wir einmal unseren Weg in die Zukunft machen, in der Vorstellung, sollten wir oder können wir vielleicht feststellen, ob wir an unserem Ziel angelangt sind. Für die meisten Menschen ist diese Übung deswegen sehr schockierend, weil sie merken, dass sie, wenn sie so weiterleben, wie sie im Augenblick leben, niemals ihre Ziele erlangen werden. Die meisten Menschen leben im Augenblick in Kompromissen und sagen wir einmal in gewissen Verstrickungen, in denen sie sich festgesetzt haben. Die meisten Menschen sind nicht in der Lage, im Augenblick ihre Ziele auszuführen, sondern tun etwas, von dem sie sich erhoffen, dass es in der Zukunft dazu führt, ihre Ziele zu verwirklichen. Aber wird das tatsächlich möglich sein in der Art und Weise, wie wir jetzt leben? So, wenn man ein bisschen in die Zukunft hineingeht und sieht, was aus dem Leben herauskommt, wenn man so weitermacht, wie man jetzt lebt, wird man meistens die Kraft finden, schon jetzt in seinem Leben wichtige Veränderungen zu beschreiten. Deswegen wurde es gesagt, dass derjenige, der weise ist, seine Pflichten jetzt so ausführt, als würde der Tod ihn in jedem Augenblick beim Schopf fassen können und von der Bühne des Lebens zerren. Wenn jetzt euch der Tod erwischt, würdet ihr dann das verwirklicht haben, was ihr verwirklichen wollt? Und wenn nicht, dann lebt ihr in diesem Augenblick nicht authentisch und nicht so, wie es euch verhelfen kann, eure spirituellen Ziele zu erlangen. So, deswegen heißt es, bewege dich wie der Löwe voran. Geh in die Zukunft und schaue nach hinten in das Jetzt hinein, um festzustellen, ob du im Augenblick das tust, was nötig ist, um dein spirituelles Ziel zu erlangen. Srila Prabhupada, mein spiritueller Meister, sagte einmal, dass es grundsätzlich zwei Wege gibt, das Leben zu führen. Ein Weg ist, dass man sich mehr und mehr verstrickt und verheddert, und der andere ist, dass man sich mehr und mehr entstrickt. Er gab das Beispiel von der Spule eines Spinnrades. Wenn es sich in eine bestimmte Richtung dreht, wird der Faden fester und fester geschnürt. Wenn es sich aber in die entgegengesetzte Richtung bewegt, wird der Faden abgelassen. So, es gibt in diesem materiellen Weg, den materiellen Leben, den Pfad der Verstrickung und den Pfad der Befreiung. Ich möchte das ein bisschen klarer machen. Pfad der Verstrickung würde zum Beispiel bedeuten, man arbeitet, man schafft sich, man besorgt sich einen Kredit, um ein Auto zu kaufen, vielleicht ein Mercedes 5711 und eine Hi-Fi oder Hi-Fi Stereoanlage, bin also da nicht so gut, wie ihr merkt, dann eine Reise nach Mallorca, dann komplizierte Beziehungen, wo man viele Verpflichtungen eingeht, gesellschaftlicher und persönlicher Art, und so verstrickt man sich mehr und mehr. Wenn man älter wird, kann sich weniger und weniger bewegen und ist ständig abhängig von anderen Menschen, von Arrangierungen, von Medizin, die man nehmen muss, sonst kriegt man den Keuchhusten, so wie man nur mal nach draußen geht und kräftig die frische Luft einatmet und so weiter. Das ist der Weg der Verstrickung, den die meisten Menschen unter dem Vorzeichen des materiellen Fortschrittes machen. Sie werden so unbeweglich, indem sie in die Jahre hineinkommen, dass sie schließlich überhaupt sich das Leben außerhalb ihrer vier Wände und ihres Arbeitsplatzes nicht mehr vorstellen können. Sie leben in einem Zivilisationsgefängnis ihres Geistes sozusagen. Der andere Weg ist der Weg der Befreiung oder der spirituellen Weg, der uns dazu führt, unsere ewige Identität als Teil und Teilchen von Gott zu verstehen. Und dazu sind bestimmte Dinge notwendig, die ich gleich erklären möchte. Vorher möchte ich jedoch eine Frage stellen und eine Frage behandeln, die sehr wichtig ist für jemanden, der sich mit dem spirituellen, der spirituellen Thematik auseinandersetzt. Ich möchte ja euch alle inspirieren, wie ihr schon gemerkt habt, euren eigenen spirituellen Pfad zu intensivieren, den Pfad der Befreiung zu gehen und den Pfad der Verstrickung zu meiden, und möchte euch bewegen, diese Reise in die ewige spirituelle Welt anzutreten. Nun, viele Leute, die von diesem Konzept hören, stellen sich die Frage, wenn ich von der ewigen spirituellen Welt komme, wenn ich die ewige Seele bin, wie konnte ich dann in dieses materielle Leben hereinkomme, dieses Leben, in dem ich einem Kreislauf von Geburt und Tod ausgesetzt bin. Ihr wisst, materielles Leben bedeutet, geboren zu werden in einem Körper, sich restlos mit diesem Körper zu identifizieren, viele Tätigkeiten auszuführen, die dazu dienen, den Körper zu erhalten und zum Schluss, am Ende von allem, einfach zu sterben. Den Körper aufzugeben. Nicht? Wie jetzt hab ich gerade vor einer Woche das, oder zwei Wochen das Testament von meiner Oma bekommen. Meine Perlen gebe ich zu meiner Schwester. Meine wertvollen Juwelenringe, die kriegt meine Schwiegertochter. Das Haus kriegt der am Strand kriegt der Enkelsohn und das Haus in der Stadt bekommt der Sohn und mein Enkel Satchinandan Swami bekommt nur 5000 Mark. Ich liebe ihn sehr, aber sein Weg ist ein ganz anderer, als wir es vorgesehen haben. So war das Testament von meiner Oma. Eine sehr liebenswürdige, aber auch sehr starke Persönlichkeit, die mit ihrem Enkel nicht so einverstanden ist. Selavi. So, wir alle werden vor eine ähnliche Situation gestellt werden. Alles, was wir uns aufgebaut haben, mit dem, womit wir uns umwickelt haben, das wird von uns genommen werden im Augenblick, wo der große Abräumer, der Tod, alles wegnimmt. So, wie kommen wir, die wir doch ewige spirituelle Seelen sind, Bürger der ewigen spirituellen Welt, in dieses materielle Dasein hinein? Was machen wir hier überhaupt? Wie konnten wir den Fehler machen, in solch einem Zustand zu sein? Die interessante Antwort hierauf ist, dass wir alle im Grunde genommen ewige Teile Gottes sind. Und das bleibt immer so bestehen. Unser materielles Dasein ist zurückzuführen darauf, dass wir diese ewige Beziehung vergessen haben, beziehungsweise uns darüber nicht bewusst sind. Es ist ungefähr so wie jemand, der träumt und sich auf ein Bett niederlegt. In dem Augenblick, wo er von dem in den Traumzustand hineinkommt, vergisst er seine Pflichten im Alltag oder seine Tätigkeiten im Alltag und beginnt sich mit einer Scheinpersönlichkeit zu identifizieren. Er träumt zum Beispiel, ein König zu sein oder eine Schlagersängerin. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Beginnt dann in dieser Identität eine starke Identifizierung aufzubringen. Wenn dem König von dem Volk Beifall geklatscht wird, freut er sich und der Träumer lächelt voller Selbstbestätigung. Wenn die Schlagersängerin im Traum ausgebuht wird von ihren Schiedsrichtern, weint sie und liegt voller Tränen im Bette. Mit anderen Worten, genau wie ein Träumender in einem Traum eine Identität annimmt, mit der er sich restlos identifiziert und ganz hineingeht mit dem Gefühl, so sind auch wir alle, die wir hier sitzen, ganz und gar mit unserem physischen Körper identifiziert und völlig dort hineingegangen mit unserem Gefühl. Genau jedoch wie der Träumende eine Identität außerhalb des Traumes besitzt, seine eigentliche Identität, so sind auch wir ewige Teile Krishnas oder Gottes und unsere ewige Identität ist dort zu suchen. Nun, für die meisten von uns wird der Traum des materiellen Lebens lange anhalten. Und zwar deswegen, weil wir ihn nicht brechen wollen. Für manche jedoch ist der Traum des materiellen Daseins augenblicklich zu brechen, und für die meisten auf allmähliche Art und Weise. Lasst uns bitte zum Traum zurückführen. Stellt euch bitte vor, der König wird im Traum in solch großes Leid versetzt, dass er einfach so leidet, dass plötzlich der Traum bricht, er sich im Bett wieder sieht und festhält am Arm, ja, ich habe ja noch den linken Arm, also fantastisch, die rechte auch, ich war gerade im Traum, wurden mir beide Arme abgehackt von den Rebellen, aber das ist ja nur eine Illusion. So ist es mit einem Menschen, sagen wir einmal, der in seinem materiellen Leben merkt, dass er in viele leidvolle Umstände gekommen ist und dann aufgrund von, sagen wir mal, der Erkenntnis des Leides des materiellen Daseins so aufgewühlt wird, dass der Traum bricht. Das gibt es sehr oft. Ich habe gerade einen Brief gekriegt aus einem Gefängnis in Marokko. Das sind absolute Rattenhöhlen. Von einem Deutschen, der mir also Folgendes geschrieben hat: Wenn ich die Liste meiner materiellen Erfahrungen aufzähle, wird es dich gruseln. Ich war sehr, sehr wohlhabend und kam unfreiwillig in eine Schießerei hinein und bin hier in diesen Knast gesteckt worden. Und eines Nachts schaute ich in den weiten Sternenhimmel hinein. Und mir wurde sehr, sehr klar, dass ich hier in diesem Leben lediglich ein Durchgangsreisender bin. Und ich habe vorher die Bücher des Krishna-Bewusstseins gelesen und weiß von der Philosophie der Veden, dass wir ewige Seelen sind in zeitweiligen Kostümen oder materiellen Körpern. Und ich hatte das lange vergessen, weil es mir so gut ging und ich von wunderschönen Erdenweibchen mit verführerischem Liebreiz umgeben war. Aber jetzt ist es einfach zu hart geworden. Der Traum ist geplatzt. Ich lebe in dem Kloster des Gefängnisses. In meiner Mönchszelle. So schrieb Thomas von Rinnen, falls er euch bekannt ist. Das ist eine Möglichkeit. Jedoch ist es sehr oft zu beobachten, dass Menschen, die plötzlich, sagen wir mal, so ein spirituelles Erweckungserlebnis haben in ihrem Leben, nicht für lange Zeit diesen Zustand beibehalten können, weil die Wünsche, die fest verwurzelten Wünsche nach materiellem Genuss, sie sehr bald wieder in den Traum zurückbringen, den sie eigentlich haben platzen wollen, lassen wollen. Das ist auch sehr oft so für Menschen, die einen spirituellen Pfad beschreiten und bereits in einer spirituellen Bewegung sind, wie der Hare Krishna Bewegung. Sie alle haben sehr oft ein bestimmtes Erlebnis gehabt, was sie dazu bewegt hat, den spirituellen Pfad mit großer Entschlossenheit zu beschreiten. Später jedoch haben sie festgestellt, dass im Herzen noch so viele materielle Wünsche waren. Und mit den materiellen Wünschen, die sie versucht haben, auf dezente Art und Weise zu erfüllen, ist plötzlich der Wohlgeschmack am spirituellen Leben vergangen und ihre spirituelle Erkenntnis nicht mehr so präsent. So, dies ist ein wichtiges Thema, nicht nur für Menschen, die erstmal ganz von der Distanz her sich mit der spirituellen Thematik beschäftigen, sondern auch für solche, die bereits einen spirituellen Pfad eingeschritten haben. Wie können wir es schaffen, vom Traum des materiellen Daseins aufzuwachen? Du bist nicht Mann, du bist nicht Frau, du bist nicht intelligent oder ein bisschen dümmlich. falls das deine Situation ist im Leben. Du bist kein Student und keine Prostituierte. Also haben wir auch gestern einen Brief gekriegt. Helft mir, es wird zu viel. Zu viele Männer sind einfach zu viel, hat sie geschrieben. Nicht? Jeder ist eine ewige spirituelle Seele. Ein Teil Gottes. Sat-Chit-Ananda. Ewiglich voller Glückseligkeit und voller Wissen. Das ist unsere Identität. In dem Augenblick jedoch, wo wir Wünsche haben, getrennt von Krishna, also nicht mehr als Teil Gottes, sondern getrennt von Krishna zu genießen, kommen wir unter diese Wolke des Vergessens und dann fangen wir an mit dem Traum unseres materiellen Lebens. Einmal wurde mein spiritueller Meister gefragt, wie lange dauert es denn, um zu diesem Bewusstseinszustand der Erleuchtung zu kommen, der als Krishna-Bewusstsein beschrieben wird. Und Srila Prabhupada antwortete, in einer Sekunde ist es möglich. Es kommt nur darauf an, wie ernsthaft du den Prozess anwendest. Nicht? Genauso wie ein Träumender innerhalb von zack, einer Sekunde, einem Handklatschen, könnte man sagen, aufwachen kann und sich in seiner Realität befindet, die er verlassen hat. Und in diese Identifizierung mit der Traumperson gekommen ist, so kann jeder von uns innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit aufwachen. So mit ganz, ganz kurzer Zeit meine ich jetzt nicht eine Instant-Mix à la New Age mit vielen Versprechungen von einem lächelnden Verkäufer. Nur, ich meine einfach die Tatsache, dass wir gar nicht in diese materielle Welt oder diese materielle Identifizierung sind gar nicht unser wirkliches Dasein. Wir sind keine gefallenen Seelen. Wir glauben es nur, wie der Träumer. Wir haben unser Dasein mit Krishna. Srila Prabhupada wurde einmal gefragt, wie es aussieht, wenn jemand selbstverwirklicht wird. Und er sagte, es ist wie das Aufwachen und das sich, wie soll ich mich ausdrücken, anschließen an Krishnas ewige Spiele in der spirituellen Welt. Ich möchte nochmal unseren Skeptikern eine kleine Erklärung geben mit Krishna, das ist ein Name Gottes, nicht? Du kannst es mit Gott ersetzen, wenn dir der Name Krishna so ein bisschen exotisch anmutet. Der Pfad des spirituellen Lebens bedeutet also aufzuwachen von dem falschen Ego und den vielfachen Träumen, die dieses falsche Ego in uns fabriziert. Wir tun dies, indem wir unser Bewusstsein läutern. Ich kann mich sehr gut an eine Vorlesung erinnern, die Srila Prabhupada in Bad Homburg, nicht weit von der schönen Kurstadt Wiesbaden, gab. Wir hatten damals den Hare Krishna Mahamantra gechantet, so wie wir es eben gerade taten, und gesagt, das ist der Vorgang der Selbstverwirklichung, der in den Vedas für dieses Zeitalter empfohlen wird. Und da meldete sich dann ein deutscher Gast zu Wort. Er sah so deutsch aus, wie man sich es nur vorstellen kann. Und sagte, aber das ist doch Selbsthypnose. Nein, sagte Srila Prabhupada, das ist Selbstreinigung. Und damit sprach er ein ganz, obwohl es so ein kurzer Satz nur ist, einen ganz fundamentalen Kernerkenntnis des spirituellen Lebens an. Wir sind bereits ewige spirituellen Seelen. Da ist nichts dran zu basteln oder zu errichten. Das ist da. Ohne die Seele wäre kein Leben in diesem physischen Körper. Und wenn die Seele den Körper verlässt, dann fällt der ganz unzivil stinkend ins Grab. Die Seele ist praktisch das Faktum unseres Daseins. Das, was diesen Körper leben verleiht. Also wir sind das bereits. Nur im Augenblick ist die spirituelle Seele bedeckt von materiellen Verunreinigungen oder materiellen Wünschen. Das ist genau, was damit gemeint ist. Und solange diese materiellen Wünsche im Herzen gegenwärtig sind, wird dieser Traumzustand eben nicht gebrochen werden, sondern weiter bestehen. So der Pfad, oder sagen wir mal das Chanten des Hare Krishna Mahamantras, ist nichts anderes als ein Vorgang, diese Bedeckung der ewigen Seele zu reinigen, zu läutern. Deswegen, es ist kein Pfad der Selbsthypnose, Akhila Dara, sondern ein Pfad der Selbstreinigung. Genauso wie Gold. Sorry, aber ich kann das ja auch. Nicht so bildhaft zu machen. Also durch ein Tuch gereinigt wird. So kann auch unser Bewusstsein durch das Chanten des Hare Krishna Mantras freigelegt werden. Und dann kommt das natürliche Glänzen oder Strahlen unserer spirituellen Seele voll zum Ausdruck. Ich kann mich einmal daran erinnern, in San Francisco war es, da ging mein spiritueller Meister auf einem Morgenspaziergang durch die Straßen und ein Auto, ein Polizeiauto pirschte sich so langsam von hinten an ihn heran und fuhr so neben ihm. Die Polizeibeamten guckten so unter ihren Schirmhüten schließlich stoppte der Wagen und ein Polizeibeamter kam so raus und sagte, Sir, do you know that you are glowing? Also, Gentlemen, wissen Sie, dass Sie leuchten? Nicht? Ihr habt es vielleicht einmal schon gemerkt, dass die Hare Krishna Devotees eine ganz besondere Ausstrahlung haben, die einem am Anfang sogar ganz merkwürdig vorkommt. Man will denen gar nicht so recht ins Auge gucken. Es ist einem so ruhig zumute, wenn man sie sieht. Das ist jetzt eine norddeutsche Ausdrucksweise. Also es ist ein bisschen ungewohnt zumute und man begegnet ihnen mit Ressentiments. Nicht, weil es so anders ist. Es liegt daran, dass sie ihre spirituelle Seele freigelegt haben und somit das Leuchten unserer natürlichen spirituellen Existenz da ist. So, uns allen ist es möglich, in diesem Leben aufzuwachen, und ich möchte euch ganz besonders dazu den Vorgang des Chantens des Hare Krishna Mahamantras empfehlen, der A, dazu geeignet ist, die Bedeckung, die die ewige Seele bedecken, hinvorzutragen, und B, einen direkt in Verbindung setzt, in Kontakt setzt mit Gott. Was ist spirituelles Leben wert, wenn es uns nicht dazu verhilft, eine spirituelle Erfahrung zu machen? Was ist der Nutzen von einer spirituellen Erfahrung, wenn es uns nicht hilft, die höchste Persönlichkeit Gottes zu erkennen? Und was ist Gottes Erkenntnis, ohne dass wir die Krankheit des Herzens aufgeben, nämlich das falsche Ego, und ohne dass wir anfangen, Gott zu dienen? Wir sollten diese menschliche Lebensform erkennen, den einzigartigen Wert und die einzigartige Chance haben und dann rigoros uns bemühen, das, was uns verstrickt in nicht spirituelles Leben, abzustellen und die Spule mal in die andere Richtung laufen zu lassen, wo wir befreit werden von Bindungen, die uns so und so nichts nützen im Erreichen unseres spirituellen Zieles. Jetzt kommt wieder der Frühling, die Bäume schlagen aus, sagt man so schön. Also es sprießt und man kriegt ein bisschen Energie, erstmal ein bisschen Frühjahrsmüdigkeit, also das dauert vielleicht noch 3 Wochen und dann ist man wieder auf Kurs. Nicht? Dann sollte man die Kraft, die man bekommt, einsetzen, um rigoros das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen. Oder die materiellen Verstrickungen von dem Service zu dem Dienst zu Krishna. Seht mal, das Chanten von Hare Krishna oder des Mahamantras hilft uns dazu, diesen Traum zu brechen, diese materiellen Wünsche, die uns im Traum festhalten, aufzugeben. Das alles so. Und was tut man dann? Was tut man, wenn man gesund ist? Liegt man sich dann hin und schläft? Nein. Wenn man im spirituellen Leben Fortschritte macht, fängt man an zu fragen, Krishna, was kann ich für dich tun? Wir sollten ein Instrument werden in den Händen Krishnas. Was gibt es Schöneres? Wenn Eisen in Berührung mit Feuer kommt, wird es ebenfalls zu Feuer. So wird es auch mit einer bedingten Seele, die in Berührung mit Gott kommt, mit Krishna gelangt. Sie wird sofort durch diesen Kontakt anfangen, wie Feuer zu wirken. Das heißt, völlig spiritualisiert zu werden. Gut, das ist, was ich euch heute zur Inspiration mit in das Gedankengut streuen möchte. Denkt darüber nach, sodass die Samen bei euch aufgehen. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Es ist ein interessantes Konzept, dass das materielle Dasein eigentlich wie eine Art Traum ist und wir jenseits davon unsere Identität mit Krishna haben. Nicht, Ishvari? Wenn sich das mal vorstellt, es ist aber das beste Bild, was eine ziemlich philosophische Vortrag gegeben und der ist auf Kassette, allerdings in englischer Sprache. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen, die euch bewegen? Also für das Bild Selbstverwirklichung stellt es unmittelbar nur eine wichtige Qualität dar. Eine wichtige Qualität stellt dar. Ja, es ist eine wichtige Qualität. Um den Pfad der Selbstverwirklichung zu begehen, muss man unbedingt Neid auf andere aufgeben. Ich bin neidisch auf dich und du bist neidisch auf mich. Das ist materielles Leben. Das klingt so heavy, so hart, wenn es von der Bühne am Freitagabend herunterkommt. Wenn man herausfinden möchte, ob man spirituelle Fortschritte macht, dann sollte man danach suchen, ob man frei werden kann oder frei geworden ist von Neid auf andere, von Missgunst auf andere. Ein spiritueller Mensch vermeidet es, mit einer materiellen Sicht Menschen zu begegnen. Eine spirituelle Sicht würde bedeuten, dass der spirituelle Mensch in jedem tatsächlich eine Seele sieht, ein ewiges Teil Krishnas. Es gibt keine Feinde und keine Freunde in dieser Welt. Die sind nur Feinde und Freunde in einem Traum. In der Wirklichkeit sind die sind nicht da. Es gibt natürlich so etwas wie spirituelle Freundschaften. Also das ist sogar etwas ganz und gar Wichtiges. Mir geht es nur hier darum zu sagen, eines der wichtigsten Eigenschaften des materiellen Daseins ist einfach materieller Neid, den man auf andere empfindet, Missgunst, oder Feindschaften und so weiter. So, der Köhler hat Gastfreundschaft gezeigt. Das ist etwas, was wir zum Beispiel in unseren Tempeln versuchen zu tun. Wir versuchen allen mit gleichen Augen entgegenzusehen und ihnen einfach Prasadam, spirituelle Speise, anzubieten und ihnen eine Chance zu geben, sich im spirituellen Leben wohlzufühlen. Wir haben nicht so viel materielle Dinge anzubieten, weil wir die armen Hare Krishnas sind. Das lebt sich auch so ganz gut. So sind unsere Häuser immer hoffnungslos zu klein. Das gehört dazu. Wir werden ja nicht vom Staat unterhalten. Noch nicht, jedenfalls. Trotzdem bemühen wir uns, so gastfreundlich zu sein, wie möglich. Es heißt in unserer Tradition, wenn jemand kommt, sollte man ihm zumindest einen Sitzplatz anbieten, ein Glas Wasser und angenehme Worte. Das kann man immer, das kann man in jedem Teil der Welt. Das tut man in dem Verständnis, dass der andere ein ewiges Teil Gottes ist, so wie man selber auch. So ist das mit der Gastfreundschaft.
Ja, die haben wir ja eigentlich auch. Ich habe zum Beispiel ein Küchentuch und da ist mir der Spruch so gut. Da heißt es, 5 sind geladen, 10 sind gekommen, ist Wasser zur Suppe, heißt alle willkommen.
5, die 7 sind geladen, 10 sind gekommen, gieß Wasser zum Halawa, zur Suppe. Ja, toll. Schöne Tradition.
Ist das Chanten der einzige Weg zu Selbstverwirklichung oder Selbstbefreiung?
Ich wiederhole das für die kassettenhörende Nachwelt. Ist das Chanten der einzige Weg zur Selbstverwirklichung? Es gibt in unserer Tradition insgesamt 9 Vorgänge und sie brauchen nicht alle auf einmal ausgeführt zu werden, sondern können, entweder einer von ihnen kann ausgeführt werden, 2 oder 3. Es fängt an mit Shravanam, dem Hören, dann dem Kirtanam, das heißt hingebungsvollen Dienst zu Gott. Und so gibt es insgesamt 9 verschiedene Vorgänge, die Vorgänge des neunfachen oder die neunfachen Vorgänge des Bhakti-Yogas. Wenn du die studierst, sind es genau analoge Prozesse, die wir getan haben, um im materiellen Leben unsere Identität zu finden und unser Leben zu führen. Das beruht allerdings auf dem Hören. Und dann dem Chanten. Nun, wenn du uns fragst, wie steht ihr zu anderen Religionen, meinst du, oder anderen spirituellen Vorgängen, meinst du deine Frage auch ein bisschen so, oder meinst du jetzt auf unsere Kultur bezogen, ob da das Chanten das Einzige ist?
Ja, oder
ja. Meditation ist auch sehr, sehr wichtig. Wenn man nicht das verinnerlicht, was man tut, was man im spirituellen Leben hört und darüber nicht meditiert, dann kann man kaum spirituellen Fortschritt machen. Die Meditation ist so wird so verglichen wie mit einem Fluss, der innerlich von morgens bis abends fließen sollte. Wir meditieren, das ist ganz wichtig, wir meditieren also am besten ja, 24 Stunden am Tag. Das ist also das Ideal. Das heißt, dass wir innerlich in Gedanken diesen Fluss anregen, uns an Krishna zu erinnern und ihn nie zu vergessen. Durch dieses Erinnern an Krishna und ihn nie zu vergessen, reisen wir sofort in eine spirituelle Dimension. Das heißt zum Beispiel in den Heiligen Schriften, als der große Geweihte Uddhava von Vidura gebeten wurde, ihm etwas über Krishna zu erzählen, schloss er seine Augen, er zitterte vor Ekstase, denn der Strom der Meditation über Krishna ging los und transportierte ihn in die spirituelle Wirklichkeit. Das ist etwas, was wir alle bemühen, also was wir alle tun. Sieh mal, wir haben so viele Regeln, wir essen vegetarisch und viele von uns leben im Zölibat und wir lesen in den Heiligen Schriften, wir chanten die Heiligen Namen. Was ist der Sinn und der Zweck hinter all dem? Der Sinn und der Zweck ist, dass man sich immer an Krishna erinnert und ihn nie vergisst. Durch diese ständige Meditation ist man immer auf der spirituellen Ebene aufgewacht vom Traum sozusagen. Also Meditation ist total wichtig, das ist das Ziel der ganzen spirituellen Bemühung. Wir manchmal vergessen, dass Devotees, die in einer spirituellen Bewegung gelandet sind, und führen vielleicht ihre Tätigkeiten mit einer Art Automatik durch, wo die Gedanken nur noch sich um die praktischen Dinge ihres spirituellen Lebens denken. Also wo ist es besser zu kochen, in Aluminiumtöpfen oder Stahltöpfen und so, nicht? Aber der Sinn und Zweck des spirituellen Lebens ist es, ständig in dieser Meditation von Krishna vertieft zu sein. Das ist Krishna-Bewusstsein. Ja, nun machst du Fragen, ja, wenn ich jetzt nur an Krishna denke, dann renne ich ja gegen den nächsten Laternenpfahl. Also, wir haben auch, es ist auch so, dass wir diese Welt versuchen in Relation zu Krishna zu setzen, also zu sehen erstmal und dann zu setzen. Wir haben alle, wir tun einen bestimmten Dienst für Krishna und meditieren darüber. Ich zum Beispiel lebe, habe jetzt eine, oder lebe sehr öfters gerne mal in der Einsamkeit für einen Tag oder auch für zwei Monate. Und wenn man dann so aus diesen Situationen herauskommt, dann sieht man zum Beispiel mein Leben, ich fahre in einem Auto, da gibt es ein Autotelefon, bitte nicht klauen, und habe Sekretäre, die mit Computern arbeiten und so weiter. Manchmal fragen Leute, ist das nicht eine Art Widerspruch? Das ist doch alles so. Das ist doch so materiell, ein Computer und ein Autotelefon wie ein Manager bei Mercedes Bosch oder wie das heißt, das Unternehmen. Nicht so die Mercedes-Benz heißt es, glaube ich, wie ich eurem Lachen entnehmen kann. nein, wir benutzen diese Dinge in Krishnas Dienst. In der Meditation um Krishnas Dienst, über Krishnas Dienst, wird das spiritualisiert. Oder auch Ishwari. Ishwari hat eine Multivision-Show und bereitet fantastische visuelle Spektakel vor. Auch eine Mataji, die einfach mit verschiedener Technik herum hantiert. Das ist, kann meditiert werden, das kann in Meditation eingesetzt werden. Es kommt, das spirituelle Leben ist, du fragst, ist Krishna unbedingt dazu nötig? Das stimmt schon, das ist er schon. Du kannst nie von der Dunkelheit des materiellen Lebens ohne die Sonne aufwachen. Oder du kannst nicht vom weltlichen Dasein aufwachen, ohne den Ursprung allen Seins, nämlich Krishna, zu verstehen. Nicht möchte. Wir können ja da noch, ich sehe, du hast doch ein gewisse kurze Fragezeichen oder doch eine gesunde Dosis von Skepsis in deinen Augen. Wir können da ja noch weiter drüber sprechen. Hier ist jetzt erstmal Ron aus Frankfurt.
Dass das eine falsche Identifikation ist, wenn man denkt, man ist intelligent oder dumm.
Ja.
Wie kann man das transzendieren?
Ja. Ja. Wie kann man das transzendieren? Ich würde dir einfach mal was ganz Einfaches vorschlagen. Stell dich doch einfach mal vor einen Spiegel und schau dich mal an mit deiner hohen photogenen intellektuellen Stirn. Nicht? Und frag dich, bin ich das? Und jeder, der dieses Experiment mit einem offenen Geist bisher gemacht hat, hat festgestellt, dass dass er sich eigentlich nicht mit dem Körper identifizieren kann, sondern dass er eine in dem Körper befindet, dass seine Persönlichkeit etwas ist, was nicht physisch bestimmbar ist, was nicht materiell ist. Du schaust durch die Augen hindurch. Meistens kann man diese Identifizierungen brechen mit seinem Körper und der jeweiligen physischen Existenz, die man führt, indem man sich bewusster wird über sein spirituelles Leben. Indem man eine tiefe spirituelle Erfahrung macht in der spirituellen Praxis, ist es einem sehr leicht möglich, eine Distanz zu finden. Doch ohne auf diese praktische Ebene des Krishna-Bewusstseins zu kommen, wird es einem nicht möglich sein, den, sagen wir mal, den die Identifizierungen zu brechen. Einen anderen Tipp, den ich dir sehr gerne geben möchte, ist, dass du einmal anfängst, in deinem Leben als Beobachter zu handeln. Beobachte deine Gedanken, beobachte deine Handlungen, beobachte deine verschiedenen Aktivitäten, so wie jemand, der vielleicht einen Film beobachtet. Und dann wirst du dich von außen sehen können und viele Dinge über dich feststellen, die anders sind als in deinen Wunschvorstellungen und deinen Identifizierungen. Stell dir mal folgendes Bild vor. Du gehst im Wald spazieren und plötzlich siehst du einen Außerirdischen. Bling, mit so Antennen. Und der schaut dich an und staunt und staunt und staunt, wie komisch du aussiehst. Von wegen Ohren und Nase braucht man doch nicht. Da gibt es doch praktische Löcher für. Warum diese Geschwülste, die sich in absolut bombastischer Form aus der glatten Ebene des Kopfes heraus bewegen. So denkt er. Nicht? Der denkt das, weil er eine klare, distanzierte Haltung zu dir einnehmen kann. Er ist von einer ganz anderen Sache. Du siehst ihn vielleicht auch ein bisschen erstaunt an, weil du nicht in dem Wirklichkeitsbild eines Marsmenschen lebst. Also falls es da überhaupt Menschen gibt. Also das will ich in, durch die Distanz ist es möglich für einen, wie soll ich mich ausdrücken, Dinge wahrzunehmen von sich. Die meisten von uns ziehen es aber vor, ein Leben lang fest mit dem ausgespuckten Kaugummi des falschen Egos angeklebt zu bleiben an sich, nicht? Und dann ist es sehr schlecht möglich. Ich stelle mir manchmal vor, Ron, wie mich wohl andere erleben. Ich muss sagen, ich bin mir wahnsinnig sympathisch, wie jede bedingte Seele. Aber wenn ich nur einfach mal rausgehe, muss ein entsetzlicher Störenfried sein, naiv sehr einfach. Mein spirituelles Verständnis ist wahrscheinlich so in einem sehr urwüchsigen Naturzustand und so weiter. Und so sehe ich es und bin mir gar nicht mehr so sicher, weiter zu sprechen, sozusagen, wenn ich nicht das schon so oft und so lange gemacht hätte. Nicht? Also in dem Augenblick, wo man einfach mal aus sich tritt und versucht herauszufinden, wie sehen ein andere war, dann kann man einiges von sich sehen, was man sonst nie so sehen würde. Man sollte aber auf keinen Fall mental werden bei dieser Sache. Was immer du tust, mach es wie ein Löwe. Wenn du es machst, mach es richtig und ganz. Man kann ja, sollte vorher überlegen, ob man es machen will und ob man es machen kann, aber wenn man dabei ist, dann schon ganz. Das sind so die praktischen Sachen, wenn man jetzt nicht allzu philosophisch das behandeln möchte. So, ich guck mal, hier, es ist skandalös spät geworden, 9:30. alle guten Jungen und also das will ich das nicht so sagen. Wir sollten jetzt unser Festmahl zu uns nehmen. Bitte bedient euch reichlich. Wir haben gut gekocht heute und viel vor allen Dingen. Im Anschluss daran haben wir dann noch vor, eine Dia-Serie zu zeigen. Aber bevor sich jetzt jeder aufsteht und entfernt, möchte ich euch einladen zu einem ganz besonders schönen Festival. Wir werden am 16., also Donnerstag in einer Woche, in wie viele, 6 Tagen, 7 Tagen, oder? Was?
Kommende
Donnerstag, sagt man, werden wir in unserem Heidelberger Tempel das Erscheinen von Sri Chaitanya Mahaprabhu feiern. Dieses Festival ist ein Festival, was ganz wichtig ist für spirituellen Fortschritt. Chaitanya Mahaprabhu ist nämlich die letzte Inkarnation von Krishna, der vor nur 500 Jahren erschienen ist. Das ist gar nichts in der kosmischen Zeitrechnung. Und der den Vorgang gegeben hat, der am schnellsten zur spirituellen Vollkommenheit hinführt. Jeder, der solche Festivals bisher besucht hat, hat immer wieder festgestellt, was für eine unglaubliche spirituelle Inspiration in dieser Zeit geboren wird und wie leicht er dann nach dem Festival auf dem spirituellen Pfad weitergehen kann. Gurgopal, kannst du mal Paramatma bringen, aber nicht vergessen. Dann Daya. Patricia, willst du nicht auch nochmal, falls er den nicht sieht? Ich wollte gerade noch Daya oder Paramatma kurz holen, dass wir vielleicht organisieren können, wie Mitfahrgelegenheit ist. Wir feiern den ganzen Tag, aber so ab 16 Uhr bewegt sich langsam zum Höhepunkt hin, denn Chaitanya Mahaprabhu ist genau zur Abenddämmerung erschienen. Paramatma Prabhu, wir sprechen gerade darüber, dass am 16. Jahr Lord Chaitanyas Erscheinungstag ist und ich habe die Gäste alle eingeladen, nach Heidelberg zu kommen. Ich weiß, dass auch ihr von Wiesbaden ja kommt und vielleicht Mitfahrgelegenheiten sind. Und ich möchte euch deswegen vorschlagen, wenn ihr zum Festival kommen möchtet, es werden wahrscheinlich verschiedene Autos fahren, euch mit Paramatma Prabhu, das ist hier, oder Nandarani, wo ist die? Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass die Gäste sie sehen. Da könnt ihr euch in Kontakt mit setzen und dann fragen, wie die Mitfahrgelegenheit geht. Das ist hier Nandarani, eine echte Brahmanin. Nandarani, wir weisen auf dich hin, weil du die Mitfahrgelegenheiten vielleicht organisierst, die am Donnerstag dann zum Heidelberger Tempel gehen. Das ist also hier Nandarani, da muss man sich melden und sie wird einen in ein Auto verpacken. Ja. Gut, dann sind wir an ein natürliches Ende gekommen. Alles Gute auf eurem eigenen spirituellen Pfad. Wacht schnell auf, sozusagen. Und Hare Krishna.